Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, welcome zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Guy Ciuffredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 65 angekommen. Wir nehmen auf am Donnerstag, dem 2. Oktober, und zwar am Abend um 9 Uhr. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Standortförderung des Kantons Bern und Wenger Fieli. Guy, was sind heute die Themen?
Ja, in den News haben wir heute das geplante IPO von TravelPerk, dem Käufer von Yokoi. Dann den Aktienrückkauf von Mitarbeitendenaktien von Checkout.com und die Verurteilung von Charlie Chavis in den USA. Als Schwerpunktthema machen wir einen Deep Dive in Continuation Funds und dazu haben wir niemand weniger als Oliver Holle, Gründer und Managing Partner vom VC Speed Invest, in unserem Podcast zu Gast. Als Hörerfrage gehen wir auf ein heikles Thema ein: Wie viel zahlen sich Startup-CEOs aus? Und zum Schluss gehen wir wie jede Woche kurz auf die wichtigsten Transaktionen der Woche ein.
Ja, ist nicht cool, wenn wir so jemanden wie Oliver Holle gewinnen können als Gast. Spannende Sache, freue mich da sehr darauf. Vielleicht noch ein Hinweis zu den News, bevor wir da in Medias Res gehen. Wir wollen ganz bewusst keine News hier bringen, die ihr schon kennt, die ihr vielleicht schon auf Startup-Ticker gelesen habt, die ja immer sehr, sehr schnell sind mit den News oder auch irgendwo in einer Zeitung, sondern wir suchen für euch News aus, die einerseits schweizrelevant sind, zumindest die meisten News, und auf der anderen Seite vielleicht auch noch nicht groß kommentiert wurden. Das heißt auch, dass wir die News jeweils am gleichen Tag meistens redaktionell aufbereiten, kurz vor der Sendung. Das wollten wir hier einfach mal sagen. Es kann nicht schon sein, dass es mal eine News ist, die ihr schon gelesen habt oder so. Aber meistens hoffen wir natürlich schon, dass wir Newsgehalt bieten können hier in der Sendung. Unsere erste News ist für viele Schweizer Investorinnen und Investoren spannend und wurde hierzulande eben bisher kaum thematisiert. Die Rede ist von TravelPerk, der spanischen Travel Management Plattform, die kürzlich den Schweizer Spesenspezialisten Yokoi übernommen hat. TravelPerk hat Investmentbanken wie Morgan Stanley, Goldman Sachs und Jefferies mandatiert, einen Börsengang in den USA vorzubereiten. Mit einer Bewertung von zuletzt 2,7 Milliarden Dollar reiht sich das Unternehmen in eine wachsende Liste von Travel-Tech-Firmen ein, die an die Börse wollen, aktuell. Ja, unterstützt wird TravelPerk von Investoren wie General Catalyst, SoftBank, Vision Fund, Blackstone, EQT Growth und eben Sequoia Capital. Guy, was bedeutet diese geplante IPO von TravelPerk für den Schweizer Markt, insbesondere mit Blick auf die Integration von Yokoi?
Das ist natürlich ein sehr spannender Punkt. Yokoi war ja für viele hierzulande ein Vorzeigestartup. Mit der Übernahme durch TravelPerk, über die wir übrigens ja auch bei Burnrate in der Episode 34 in der Tiefe berichtet haben, wurde es etwas oder sogar viel stiller um die Firma. Aber technologisch ist Yokoi ein ganz wichtiger Bestandteil von TravelPerk geblieben. Ein IPO von TravelPerk, das könnte natürlich auch für das Schweizer Ökosystem extrem positiv sein, weil es zeigt, eine Integration kann erfolgreich funktionieren und am Ende sogar zu einem Börsengang führen. Gleichzeitig bedeutet es, dass Schweizer Tech-Know-how jetzt Teil einer globalen Story wird, die an den US-Kapitalmärkten gehandelt wird.
Ja, in der Schweizer Szene hat man ja gemunkelt, dass der Exit von Yokoi und TravelPerk nicht wirklich ein Highflyer gewesen sei. Was bedeutet der geplante IPO jetzt für die damaligen Investoren von Yokoi?
Ja, genau. Es gab viele Stimmen, die gesagt haben, dass die Bedingungen für die Schweizer Investoren eher enttäuschend waren, dass es also kein klassischer VC-Exit war. Aber ein Börsengang von TravelPerk ändert jetzt das Bild potenziell, wenn die Anteile, die die ehemaligen Yokoi-Investoren über TravelPerk halten, mit an die Börse gehen und an Wert gewinnen, könnte die Rechnung jetzt im Nachhinein noch deutlich verbessert werden. Für die Schweizer Investoren wäre es also eine Art zweiter Exit, bei dem man vielleicht doch noch auf attraktive Returns kommt. Natürlich abhängig davon, wie der IPO läuft und ob die Aktie langfristig gut performt. Und wenn natürlich der Deal etwas besser für die Yokoi-Investoren war, als gemunkelt wurde, dann ist der Börsengang nun natürlich ja schon nur ein Riesenerfolg und könnte effektiv lange ersehntes Cash in die Taschen von Business Angels und LPs spüren und das wieder in VC investiert wird und unser Ökosystem befeuert.
Ja, Guy, das würde das Flywheel dann wieder befeuern. Ich habe eine Überraschungsfrage für dich. Welcher Schweizer Gründer ist wahrscheinlich am vermögendsten, der noch tätig ist aktuell in einem Startup? Muss ich vielleicht spezifizieren. Was denkst du, wer ist das?
Ja, da komme ich sehr wahrscheinlich mit der nächsten News darauf hin zu sprechen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das Guillaume Pouzat ist.
Absolut, hast du nicht recht. Das ist Guillaume Pouzat, kennt hierzulande fast niemand. In der Bilanz gab es mal einen Artikel von Mark Kowalski über ihn. Der fand ich sehr spannend, der Artikel, sicherlich noch zu finden. Vielleicht können wir das in den Show Notes auch teilen. Also Guillaume Pouzat genau hat Checkout, das Fintech, gegründet, hat das dann groß gemacht und eben unsere zweite News dreht sich um dieses Fintech. Checkout.com hat jetzt eine Secondary Share Sale Aktion gestartet, bei der Mitarbeitende und Aktionäre Anteile veräußern können und die Bewertung des Unternehmens wird bei etwa 12 Milliarden US-Dollar angesetzgemäß sifted. Das ist bemerkenswert, weil Checkout früher schon weit höhere Bewertungen gesehen hat, etwa bis zu 40 Milliarden US-Dollar und nun also bewusst eine weniger aggressive Bewertung in Kauf nimmt. Für Schweizer Investoren, Unternehmer oder eben Tech-Beobachter ist das interessant. Das ist ein Hinweis darauf, wie selbst erfolgreiche Unicorns ihre Bewertungspolitik steuern und wie liquide Beteiligungen für Insider ermöglicht werden, ohne gleich den Börsengang zu erzwingen. Guy, es wurde ja in der Szene diskutiert, dass viele hohe Unicorn-Bewertungen in der Vergangenheit eher spekulativ waren. Was bedeutet diese konservativen Bewertungen und der Secondary Deal jetzt konkret für alte Investoren? Und sollten sich auch kleinere Schweizer Investoren Gedanken machen, wie solche Reality-Checks ihre Portfolios beeinflussen können?
Ja, das ist natürlich ein zentraler Punkt. Wenn ein Unternehmen, das zuvor mit massiven Fantasiebewertungen gehandelt wurde, seine Bewertung deutlich nach unten anpasst, ist ein Realitätscheck für Investoren effektiv, die auf hochbewertete Beteiligungen gesetzt haben. Man muss aber im Fall von Checkout.com fairerweise auch sagen, ihre Bewertung ist nicht auf dem Tiefpunkt mit 12 Milliarden im 2023, ja, nur ein Jahr nachdem die 40 Milliarden Bewertung von Tiger Global und anderen Investoren bezahlt wurde, haben sie intern die Firma bereits auf 9 Milliarden heruntergeschrieben. Das ist ja bei vielen dieser extrem hochbewerteten Unicorns passiert, gleich nach dem Crash im 2022. Und für frühe Investoren kann jetzt so ein Secondary Deal bei 12 Milliarden eine Chance sein, zumindest teilweise auszusteigen, also etwas Liquidität zu schaffen. Und wenn Sie das natürlich wollen und nicht nur Mitarbeitende verkaufen dürfen. Sie müssen sich aber auch bewusst sein, dass der Ausstieg jetzt zu einem niedrigen Multiplikator geschieht, der sich natürlich wieder erholen könnte. Und ja, dann ist Selling too early at low ist dann auch nicht spannend. Für kleinere Investoren in der Schweiz heißt es, man darf sich einfach nicht blind von den hohen Bewertungen blenden lassen, auch wenn das internationale Top-Investoren bezahlen. Es ist immer klug, Szenarien durchzudenken, bei denen solche Bewertungen nicht gehalten werden. Und auch das Risiko einplanen sollte man, dass man bei einer Down-Round eben mitziehen kann. Und dafür sollte man auch etwas Kapital für die schlechten Zeiten in einem Pott vorrätig halten.
Ja, finde ich ein sehr guter Punkt. Ich meine, es gibt ja in der Schweiz viele Investoren, die investieren einfach einmal ein One-Off und machen dann nie mehr mit bei den Follow-Ons. Das ist schon die Frage, ob das intelligent ist. Ich verstehe es schon, den Vorschuss, den viele Startups im Moment machen, dass man die Investoren zwingen möchte, weiterzuziehen. Also Pay-to-Play, sagt man dem, haben wir auch schon diskutiert hier in der Sendung. Das ist halt schon fragwürdig, ob das sinnvoll ist, dass man eben nur einmal investiert. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Jetzt in diesem Fall, glaube ich, ist es absolut fair für frühe Investoren, die jetzt bei 12 Milliarden verkaufen. Wenn sie zum Beispiel bei 3 Milliarden eingestiegen sind, haben sie ein 4x gemacht, beziehungsweise netto wahrscheinlich 3x mit der Verwässerung, wenn sie nicht mehr weitergezogen haben, ist es ja schon mal einen guten, sage ich mal, einen interessanten Exit, oder? Und deshalb muss man das von Fall zu Fall anschauen. Also, Fazit kann man sagen, klassische Downround, krasse Downround, wenn die 40 Milliarden tatsächlich korrekt sind. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine Möglichkeit, dass man schon mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen kann. Kommen wir zur dritten News. Und das ist ein Fall, der international für Schlagzeilen gesorgt hat und hier eben auch kaum kommentiert wurde bisher und auch viele Erinnerungen an Theranos geweckt hat. Theranos kennt ihr vielleicht noch, das war dieses Startup, wo man gesagt hat oder gemeint hat, man kann mit sehr wenig Blut Krankheiten erkennen. Die Gründerin wurde dann verurteilt, weil sie Dokumente gefälscht hat, unter anderem für Investoren. Da gibt es ein spannendes Buch auch von einem Wall Street Journal Redaktor, kann ich sehr empfehlen. Und Bad Blood heißt das Buch, wirklich top, sehr interessant. Und jetzt gibt es einen zweiten Fall, wieder eine Gründerin, heißt natürlich nicht, dass es keine Gründer gab in der Zwischenzeit. Es gab selbstverständlich diverse Cases, diverse Gründer. Jetzt ist wieder mal eine Gründerin an der Reihe. Die Rede ist von Charlie Chavez, Gründerin des EdTech-Startups Frank. Sie hatte ihre Plattform 2021 für rund $175 Millionen, das ist ja nicht gerade wenig, an JP Morgan verkauft, also die Bank. Frank sollte Studierenden helfen, das komplizierte FAFSA-Formular für Studienfinanzierung in den USA auszufüllen. Und Chavez galt eine Zeit lang, ich kann mich da gut erinnern, als Vorzeigeunternehmerin, die es auf die Forbes-Listen der Under 30 und Under 40 geschafft hat. Doch kurz nach dem Verkauf, wirklich ganz, ganz kurz nach dem Verkauf, ein paar Monate, stellte sich heraus, dass die angeblich 4 Millionen User von Frank in Wirklichkeit nur ein Bruchteil davon waren. Und Ermittler konnten dann nachweisen, dass Chavez zusammen mit ihrem Chief Growth Officer Datenlisten gefälscht und sogar externe Experten angeheuert hatte, um die Zahlen zu frisieren. JP Morgan verklagte sie daraufhin, und auch die US-Bundesanwaltschaft erhob zusätzlich strafrechtliche Anklage. Ja, jetzt gibt es ein klares Urteil. Charlie Chavez wurde in New York diese Woche zu mehr als 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie Investoren und Käufer in großem Stil getäuscht hatte. Damit reiht sich eben eine Liste von prominenten Gründerinnen wie Elizabeth Holmes von Theranos, wie schon erwähnt, ein, die wegen massiver Täuschungen ebenfalls zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurde. Ja, spannend ist dabei nicht nur der Fall an und für sich, ich habe mir das ganz genau angeschaut, sondern auch die rechtliche Dimension. Ich konnte heute mit einem Anwalt sprechen in Zürich, der eben auch ganz klar gesagt hat, in den USA versucht man den Menschen ziemlich viel Freiraum zu geben, aber wenn es dann knallt, also wenn man dann jetzt in einen Fehltritt macht, wenn man kriminell wird, dann schlägt der Sheriff umso harter zu. Währenddem in Europa, also ein bisschen gegenteilig, man versucht proaktiv viel zu lösen, viel zu vermeiden. Das äußert sich zum Beispiel in den Compliance und so weiter und so fort. Das ist viel komplizierter. Also hier geht es viel länger, bis man eigentlich aktiv werden kann, weil man versucht, sehr viel proaktiv zu verhindern. Oder jetzt ist die Frage, was ist besser, was ist schlechter. Oder? Aber in den USA wird eben ein White-Collar-Crime, wie hier passiert, also Wirtschaftskriminalität, traditionell sehr hart verfolgt. Es geht nicht nur um zivilrechtliche Schadenersatzansprüche, sondern auch um strafrechtliche Konsequenzen, die eben zu langen Gefängnisstrafen führen. In der Schweiz wäre ein solcher Fall wie von Charlie Chavez vermutlich anders gelaufen. Hier stünde stärker der finanzielle Schaden im Vordergrund. Die Geschädigten würden zivilrechtlich klagen und die Gründerin müsste Wiedergutmachung leisten. Eine Haftstrafe von 7 oder mehr Jahren wäre hierzulande sehr unwahrscheinlich, das ist eigentlich unmöglich. Die Frage ist also, Guy, ist dieses Strafmaß gerechtfertigt? Einerseits ist es ein klares Signal, dass Gründer, die Investoren und Käufer bewusst täuschen, mit harten Konsequenzen rechnen müssen. Andererseits wirkt es wie ein Exempel, das die US-Justiz hier statuieren will. Erneut mit einem Strafmaß, das deutlich über dem liegt, was man in Europa erwarten würde. Findest du das Urteil gegen Charlie Chavez gerechtfertigt oder wirkt es auf dich eher wie ein Exempel?
Ja, wir haben das Thema kurz in Folge 38 einmal erwähnt. Ich habe das kurz angeschaut, wenn du eingeleitet hast. Damals war das Strafmaß noch nicht bekannt und jetzt hat der Gerichtshammer effektiv zugeschlagen und das nicht ganz fein. Ich finde, beides stimmt ein Stück weit. Das ist ein Exempel, aber auch ein wenig gerechtfertigt. Ich meine, Charlie Chavez und ihr Team, die haben hier den Käufer JP Morgan systematisch hinters Licht geführt. Und insofern ist der Schuldspruch absolut nachvollziehbar und auch gerechtfertigt. Ich meine, es sind wirklich systematisch Dokumente gefälscht und da war effektiv viel Badwill mit dabei. Und da muss man halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Die Höhe der Strafe ist extrem. Ich meine, 7 Jahre in den Knast, das ist extrem lange. Und das ist einfach ein Signal, das die US-Justiz machen will. Hey, wer beim Exit täuscht, der wird einfach extrem hart bestraft. Er kann nun zu Elizabeth Holmes oder Charlie Chavis oder ja, all den anderen Fraud-Gründern, die das gemacht haben, ja, in eine Zelle Hallo sagen gehen. Für mich ist aber auch noch die Frage ein bisschen da, ist es effektiv noch Startup-Fraud, also ein Delikt von einem Jungunternehmen, oder ist es bereits wirklich ein etablierter Firmendelikt, also Wirtschaftskriminalität? Ich meine, bei Frank, da sprechen wir ja nicht mehr einfach von einem kleinen Startup, das jetzt da mal einen Hockeystick aufzeigt, mit geringen Nutzerzahlen, oder die ganz am Anfang des Unternehmens steht. Ich meine, das Frank war schon weit und die haben dann gesagt, wir sind jetzt jahrelang gut gewachsen, $170 Millionen Exit. Ja, da ist schon viel Systematik mit viel bösem Willen dahinter. Frage an dich, Max. Welche Lehren sollen Investoren aus diesem Fall ziehen, gerade mit dem Blick auf ihre Due Diligence?
Ja, also ganz ehrlich, ich verstehe das schon nicht ganz. Also ich habe mir schon, ich meine, wenn's, ich, klar, kann man sagen, jetzt 175 Millionen ist für JP Morgan ist nicht viel, ist wahrscheinlich in etwa, lohnt es sich aus? Nee, nicht. Diamond verdient nicht gerade so viel, aber es geht so in, wahrscheinlich in die Richtung, oder sagen wir, 5 Jahre lohnt es sich auch irgendwie so. Also es ist nicht wirklich sehr, sehr viel. Trotzdem, ich meine, in einer Due Diligence, come on, das sieht man doch. Also ich verstehe das wirklich nicht. Und dort ist halt schon die Frage, es erinnert mich halt auch ein bisschen an 2, 3 Cases in der Schweiz, Best Smile, Migro beispielsweise, es gibt ja ganz viele noch andere. Und dort ist schon auch die Frage, okay, ich meine, frisieren, ja, ich meine, was geht nicht, wie weit darf man gehen, Datenfälschen geht natürlich gar nicht, vollkommen einverstanden. Aber der Punkt ist der folgende. Ich meine, wenn wir jetzt ein Startup prüfen für ein Investment bei Koyo, ich meine, dann gehen wir irgendwann mal in eine Pre-DD, wo man mal drüber schaut, damit man ein Termsheet unterzeichnen kann und dann hat man das Termsheet unterzeichnet, dann kommt für mich die normale Due Diligence, oder? Und die sollte man vielleicht auch nicht unbedingt selber machen, da gibt es Spezialisten, die das übernehmen können, zum Beispiel Kanzleien, und die schauen doch, ob die Kundenliste echt ist. Das ist da wirklich keine Rocket Science. Und ich habe mir das mal angeschaut in diesem Beispiel und das war wirklich hanebüchen. Also das konnte man ohne weiteres herausfinden. Und deshalb, also ich verstehe das wirklich nicht. Und deshalb finde ich schon, ist die Strafe brutal hart, oder? Ich meine, klar, sie wäre wahrscheinlich auch sonst angeklagt worden. Ich meine, wenn JP Morgan, wenn der Due Diligence herausgefunden hätte, dass die Daten gefälscht sind, dann hätte sie wahrscheinlich auch geklagt. Und dann wäre sie wahrscheinlich auch verurteilt worden, aber der Schaden wäre nicht viel tiefer gewesen. Ergo wäre wahrscheinlich auch das Strafmaß tiefer gewesen. Oder? Hier ist das Strafmaß auch so hoch, weil sie eben diese 175 Millionen bekommen hat. Und keine Ahnung, by the way, was sie mit dem Geld gemacht hat, ob sie das zurückbezahlen muss. Das wird sicherlich noch spannend zu sehen sein. Also, Learning. Zahlen dürfen nie ungeprüft übernommen werden. Und nein, meine lieben Hörerinnen und Hörer, natürlich ist man immer schlauer im Nachhinein, aber hier rücke ich nicht von meiner Position ab. Das geht einfach nicht. Das ist einfach, der Käufer muss da hinschauen, obwohl es nur um 175 Millionen geht, was für JP Morgan ein kleiner Betrag ist. Also das ist einfach so, oder? Und ja, im Fall von Frank hätte man relativ leicht erkennen können, dass die Lease nicht funktioniert, wie eben JP Morgan dann auch festgestellt hat, oder? Und für die Investoren heißt das summa summarum mehr unabhängige Verifikation, auch bei scheinbar etablierten Gründen, gerade in Boomzeiten, wenn FOMO groß ist. Und damals war, zu diesem Zeitpunkt der Transaktion war FOMO groß geschrieben, wird eben die oft oberflächliche und solche Fälle zeigen. Wer tiefer prüft, spart sich später sehr teure Fehler.
Wenger und Wili, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wili begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wili, Ihre Rechtsberatung für Startups. Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung des Kantons Bern. Ob eine Firmengründung oder Ansiedlung im Kanton Bern, die Standortförderung des Kantons Bern unterstützt Unternehmen und Gründer mit Beratungs- und Förderangeboten und stärkt gezielt den Wirtschaftsstandort Bern.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. In den letzten Wochen gab es auffällig viele Meldungen rund um sogenannte Continuation Funds. Speed Invest hat gerade einen ersten Fonds über 30 Millionen aufgelegt. Lakestar folgte mit einem deutlich größeren Vehikel über 265 Millionen Dollar, lese ich hier ab. Und auch andere europäische VCs wie HV Capital sind schon dabei, Continuation Funds aufzugleisen. Die Idee ist eigentlich sehr simpel. Investoren können ihre besten Portfoliounternehmen länger halten, während die LPs, also die Investorinnen und Investoren, gleichzeitig die Möglichkeit haben, Liquidität zu bekommen. Was in den USA schon länger etabliert ist, scheint jetzt auch in Europa so richtig Fahrt aufzunehmen. Die Frage ist, mit der wir uns hier beschäftigen, was steckt wirklich dahinter und welche Chancen und Risiken bringt das Ganze? Guy, vielleicht lass uns mal ganz vorne anfangen. Continuation Fund, das hört man jetzt ja immer öfter, aber viele können sich darunter gar nicht so viel vorstellen. Was steckt da eigentlich dahinter und warum wird das Thema gerade jetzt so heiß?
Ja, der Kern des Continuation Funds ist eigentlich einfach ein spezielles Vehikel, das es VCs erlaubt, ausgewählte Portfoliounternehmen länger zu halten, auch wenn der ursprüngliche Fonds bereits am Ende seiner Laufzeit ist. In der Regel ist es 10 Jahre, und wenn man da sieht, hey, Assets können wir nicht verkaufen oder der Secondary Market ist im Moment nicht so gut, dann kann man sich überlegen, hey, wir sehen da noch einen Wert drin und eben das in Continuation Fund reinpacken, damit man das länger halten kann. Der Continuation Fund, der gibt LPs, also Investoren in die Fonds, die Möglichkeit auszusteigen, also dass ihr Geld zurückbekommen, den Cashout zum Preis, den man da fixiert. Und ja, der Grund, wieso das gerade aktuell extrem hochkocht mit der Continuation Funds, ist ja ganz klar die Marktsituation. Exits sind immer noch rar, IPOs verschieben sich, aber LPs, die wollen trotzdem Rückflüsse sehen. Und da ist so ein Continuation Fund halt einfach ein guter Mittelweg. Max, du hast vorhin auch schon bereits LPs erwähnt. Wir hören im Zusammenhang ständig das Schlagwort DPI, also Distributed to Paid In. Die Investoren wollen endlich Ergebnisse sehen, nicht nur Buchwerte. Viele Fonds stehen jetzt vor dem nächsten Fundraising und haben dadurch doppelten Druck. Wie stark spürst du diesen Druck auch in einem schwachen IPO- und M&A-Umfeld, trotzdem Liquidität zu schaffen?
Ja, absolut. Ich meine, der Druck ist riesig. Diese Woche erschien ein sehr spannender Artikel im Handelsblatt. Wir haben das auch darüber diskutiert im Vorfeld dieser Sendung. Wir werden über diesen Artikel auch sprechen, wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also was man sagen kann ist, viele LPs sitzen seit über 10 Jahren in Fonds, ohne nennenswerte Cash Returns gesehen zu haben. Und das ist nicht frustrierend. Ich meine, stellt euch vor, ihr investiert in einen typischen VC-Fonds, der hat dann 10 Jahre Laufzeit, Option zu verlängern, 2, vielleicht 2+2, oder? Und dann hat man das ausgeschöpft, dass man dann 12 Jahre ist das Geld dann unterwegs, und dann kommt irgendwann mal der GP, der Channel Partner, sagt, leider reicht es noch nicht, wir würden einen Continuation Fund aufsetzen und das Portfolio darüber transferieren. Oder? Natürlich hast du dann als LP die Möglichkeit, trotzdem das Geld zu nehmen, aber wahrscheinlich sind die Konditionen nicht sehr attraktiv. Und das ist einfach extrem frustrierend, vor allem, das spüren wir jetzt auch im Fundraising sehr stark, dass einfach viele sagen, hey, Guys, solange ich keine Kohle bekomme aus dem letzten Fonds, wo ich dabei bin, werde ich nicht mehr in VC investieren. Das ist im Moment ein Riesenthema und deshalb dreht auch das Flywheel überhaupt nicht. Und das ist schon ein großes Problem. Deshalb hoffe ich sehr, dass es jetzt wieder zu Transaktionen kommt. Man wird sehen, was passiert. Ja, und wenn man eben dann als GP wieder Geld raisen will, so wie wir jetzt sagen, die LPs zeigt uns erstmal die PI. Das ist genau das, was im Moment passiert. Und Continuation Funds sind eigentlich eine elegante Lösung, weil man nicht unter Wert verkaufen muss, sondern trotzdem einen Rückfluss zeigen kann. Und das ist eben für die Glaubwürdigkeit sehr, sehr wichtig. Viele GPs sagen auch, dass sie ihre besten Assets gar nicht abgeben möchten, weil die Wertsteigerung oft erst nach 10 oder 12 Jahren richtig Fahrt aufnimmt. Das stimmt tatsächlich. Das sieht man immer wieder bei Startups. Denkt zum Beispiel an Mobileye, an Intel. Das ist ein typisches Beispiel, wo ja Schweizer Investoren mit dabei gewesen sind. Und dann kommt plötzlich ein Anruf. Ja, übrigens, Mobileye wurde verkauft. Gib mal das Konto an. Und dann kommt ein riesen Rückfluss. Ich meine, das kann schon passieren, oder? Aber es kann eben auch das Gegenteil passieren, dass es dann eine Zombie-Firma ist, die dann irgendwann mal Konkurs geht und der GP hat dann irgendwie eine elegante Lösung gewählt oder die vielleicht nicht sehr nachhaltig ist. Aber ganz konkret, welche Vorteile siehst du für Fonds, wenn sie Unternehmen über so ein Vehikel länger halten?
Ja, ich meine, es hat natürlich zwei Unternehmenstypen, für die ganz klar ein längeres Halten vorteilhaft ist, entweder via Fonds oder via Continuation-Fonds. Ich meine, einerseits bleibst du bei den echten Gewinnen länger mit dabei, also wenn die weiter skalieren über die normale Fondszeit hinaus, dann bist du einfach bis zum Ende drin und hast einen potenziell viel höheren Exit mit dabei. Und der zweite Fall sind natürlich eben die Firmen, die haben sich einfach noch nicht entwickelt, sind irgendwie von der Pre-Seed investiert und im Jahr 8 beginnen sie mal mit so richtig Growth-Zahlen rauszupushen und dann wird man vielleicht im Jahr 10 oder 12 immer noch nicht verkaufen, weil man sieht, hey, jetzt ist endlich dieser Hockeystick gekommen, bleiben wir noch mal 3, 4, 5 Jahre in die Dauer eines Continuation-Funds drin. Das kann natürlich extrem spannend sein, da weiter drin zu sein. Das kann für die LPs und die GPs einfach effektiv nochmal extremen Mehrwert schaffen, weil man eben das Unternehmen und die Züge, die man da aus dem Board in der Hand hat, nicht zu früh aus der Hand geben muss. Trotzdem gibt es auch viele kritische Stimmen, die sagen, hey, Continuation Fund, das sind einfach Notlösungen, wenn man keinen echten Exit hinkriegt. Früher hätte man so etwas eher als Schwäche gesehen. Wie schätzt du das ein? Ist das eher ein Zeichen der Reife in unserem VC-Markt oder ein Eingeständnis, dass die klassischen Exit-Wege gerade blockiert sind und länger dauern?
Ja, es ist beides. Natürlich ist es eine Reaktion auf die aktuell schwachen Exit-Märkte, aber gleichzeitig zeigt es eben auch, dass der Markt erwachsen wird. Im PE, also Private Equity, ist das seit Jahren ein Standardinstrument und niemand spricht davon Schwäche. Im VC ist es relativ neu, zumindest hier in Europa, und das macht die Branche flexibler. Die Gefahr wäre nur, dass man es eben als Ausrede benutzt, um Exits endlos hinauszuschieben, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann verliert man aber ganz klar die Glaubwürdigkeit, oder? Aber lass uns noch kurz über die ökonomische Seite reden. Bei Continuation Funds werden Fees und Carry quasi neu aufgesetzt. Das macht es für große Fonds super attraktiv. Aber lohnt sich das auch für kleinere VCs oder ist der Aufwand da eigentlich zu hoch?
Ja, ist immer die Frage, was ist ein kleiner VC? Ist das 200 Millionen Assets under Management? Ist das 1 Milliarde oder sind das 5 Milliarden Assets under Management? Aber wenn wir jetzt von kleinen Fonds in der Schweiz sprechen, eben mit ein paar hundert Millionen Assets under Management, auf jeden Fall viel schwieriger. Ich meine, schon nur der Prozess, einen solchen Continuation Fund aufzubauen, ist extrem teuer und auch relativ komplex. Aber wenn man zwei Ausnahmedeals im Portfolio hat, dann kann das durchaus Sinn machen, eben das als Continuation Fund oder einfach als SPV-Vehikel einfach für quasi ein Asset aufzubauen. Man sieht dann am Beispiel Speed Invest, würde ich jetzt mal so mittelgroß einschätzen. Die finden Wege, das umzusetzen, so einen Continuation Fund. Für die ganz großen Player wie Lakestar, das ist für mich ein No-Brainer. Die müssen so ein Vehikel haben, um ihre besten Assets weiterzubehalten. Vielleicht noch zum Abschluss, bevor wir dann den Olli reinlassen, die große Perspektive. Wird das ein dauerhafter Trend? Also ein Standardinstrument im europäischen VC, so wie wir das bei Private Equity kennen, oder bleibt das eher ein Nischenthema für ein paar ausgewählte Häuser?
Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es sich durchsetzen wird. Nicht jeder braucht so ein Vehikel, aber die großen Fonds, wahrscheinlich so ab 150 Millionen, kommen kaum drum herum, sowas aufzugleisen. Die Märkte sind reifer, die Unternehmen brauchen länger, bleiben länger privat, weil auch wahnsinnig viel Geld da vorhanden ist und die LPs erwarten eben flexiblere Lösungen. In ein paar Jahren wird es eher die Ausnahme sein, wenn ein großer VC noch nie einen Continuation Fund aufgelegt hat.
Und damit kommen wir zum heutigen Gast. Wir freuen uns sehr, dass Oliver Holle bei uns ist. Er ist Mitgründer und CEO von Speed Invest. Speed Invest gehört zu den führenden Venture Capital Fonds in Europa mit über 1,2 Milliarden Assets under Management. Sie haben Teams in Wien, London, Berlin, Paris, München und mittlerweile auch Abu Dhabi. Und sie haben in den letzten Jahren hunderte von Startups in den Bereichen Fintech, Software as a Service, also SaaS, Deep Tech und Digital Health unterstützt und sich einen Namen als Top-VC-Investor in Europa gemacht, auch gerade durch ihre enge operative Zusammenarbeit mit Gründerinnen und Gründern. Oliver, großartig, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns über Continuation Funds und eure Erfahrungen damit zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr spannendes Thema. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, starten wir doch gleich mit der ersten Frage zum Thema Deal-Auswahl für den Continuation Fund. Nach welchen Kriterien habt ihr entschieden, welche Portfolio-Unternehmen in den Continuation Fund aufgenommen werden? Und was waren da die größten internen Diskussionen?
Ja, das ist Angebot und Nachfrage, wie so oft im Leben. Also man muss das einmal runterkaskadieren. Also man fängt an mit einem größeren Universum an möglichen Portfoliofirmen. Das sind natürlich Firmen, die schon eine gewisse Skalierung haben, die nicht mehr ganz früh sind, die schon zumindest eine substanzielle Series A oder eine Series B geraced haben. Und dann müssen das natürlich auch Firmen sein, die aus den früheren Vintages sind. Also niemand wäre interessiert, jetzt aus den eher laufenden Portfolio die spannendsten Assets in einem Continuation Fund zu tun. Das heißt, selbst bei einem Portfolio wie bei uns, das ja doch inzwischen über 400 Unternehmen umfasst, wird das dann gar nicht so eine große Summe. Wir haben uns konzentriert auf die frühen Vintages, das heißt die Vintages rund um also zwischen 2011 und 2017, das war die Zielgröße. Der Prozess war eigentlich wie folgt. Aus diesem, sage ich mal, Anforderungskatalog, den ich gerade skizziert habe, haben sich Größenordnung 20 bis 25 Unternehmen ergeben, die wir uns vorstellen könnten in so eine Continuation Fund zumindest teilweise zu übertragen. Zu diesen 20, 25 Unternehmen haben wir dann auch entsprechend quasi Steckbriefe gemacht, haben wir Unterlagen aufbereitet, haben Business Cases gerechnet. Und das war eigentlich, wenn man so will, unser Angebot am Markt. Dann sind wir in die Gespräche getreten, ne? Und dann haben wir eigentlich Feedback geholt. Und das war dann letztendlich, ist es eben ja immer so bei diesen Continuation Funds, dass man einen Lead Investor braucht. Man braucht einen Cornerstone Investor, der auch bereit ist, einen Preis zu setzen. Und aus diesen Interaktionen, aus diesen relativ langen Markt-Research, den wir da gemacht haben, haben sich dann eben letztendlich 6 Assets, die über insgesamt 3 Fonds bei uns verteilt sind, herauskristallisiert. Aber das war uns am Anfang, also am Anfang haben wir da unsere persönliche Meinung gar nicht so ins Zentrum gerückt, weil man muss eben schauen, wo der Markt steht. Ne?
Ja, extrem spannend. Das ist natürlich sicher ein komplexer Prozess, eben, wie du sagst. Und die Vorbereitung extrem intensiv. Und dass die Preisfindung erwähnt, denn ich habe das auch mit dem Lead-Investor gemacht. Das ist ja effektiv ein zentrales Thema für die neuen Investoren, aber auch für die bestehenden. Wie habt ihr da sichergestellt, dass das fair abläuft, denn auch für die verkaufenden LPs und natürlich auch für die neuen attraktiv genug ist?
Genau, also letztlich ist auch das wiederum eine Frage des Portfolio-Mixes. Also der typische Secondary-Investor sucht ja einen guten Mix an relativ nahestehender Liquidität, genug Upside, aber eben auch Downside-Protection. So, das heißt, dass gewisse Assets, die zum Beispiel vielleicht im Jahr 2020, 2021 sehr, sehr viel Geld geraced haben und jetzt erst wieder am Weg zurück sind in die Profitabilität oder auch in eine Bewertungszone, die relevant ist, da gar nicht gut reinpassen. Also man braucht eigentlich Assets, die sozusagen kontinuierlich nach oben gehen, die bepreisbar sind, weil oft sind ja, also die große Frage, kann man überhaupt schon mit normalen Bewertungsansätzen zu einem Preis kommen? Und damit fallen eigentlich relativ viele der Unicorns zum Beispiel raus, weil die eben zum Teil Bewertungsansätze gehabt haben in den letzten Jahren, die man jetzt nicht mehr bekommt am Markt. Das war schon einmal ein wichtiges Learning. Wenn man einmal dann dieses Bundle gefunden hat, das eine gute Risk-Reward-Balance widerspiegelt, und das sind dann eben zum Teil Assets, die vielleicht gar nicht mehr so viel Upside haben, aber wo man wirklich davon ausgeht, dass die nächsten 2-3 Jahren schon Liquidität produzieren, und andere, die enorme Upside haben, wo es aber auch klar ist, dass das doch noch 5, 6, 7 Jahre dauern kann. Wenn man dieses Bundle gefunden hat, dann tritt man in eine Verhandlung. Dann tritt man in eine Verhandlung. Mein Verständnis auch in diesem Prozess war dann ja doch, dass die Käufer, das sind ja in der Regel sehr sophisticated Investors. Also es gibt weniger in Europa, die das machen können, es gibt viel mehr in den USA. Aber die wenigen, die auch sich trauen, in Europa zu investieren, haben ihre Modelle, rechnen ihre eigenen Cases über jedes einzelne Asset hinweg, damit dann aus deren Sicht ein Discount, den die intern, auf den sie sich sozusagen verständigen, und der wiederum ergibt einen Gesamtbundle-Discount. Und dann fängt man eigentlich an zu optimieren. Und das Optimieren kann ja sein, okay, wenn ihr diese Asset so bewertet, dann würden wir vielleicht von diesem Asset nur 20% verkaufen, von diesem 50%, von diesem 100%, um dann letztendlich zu einem Gesamtbundle zu kommen, das in der Gewichtung einen Discount ergibt, der wiederum auch für die Verkäufer, also für die verkaufenden Fonds, attraktiv ist. Und das ist dann natürlich die Triangulation in diesem Prozess, die aufwendig ist, weil man ja eben eigentlich einen dreiseitigen Marktplatz hat. Man hat eben eigentlich fast sogar vierseitig. Man hat eben die Käufer, die LPs, das ist mal die klare. Man hat aber auch die internen Stakeholder, die auf die Partner, die ja durchaus mit Carry da mit dabei sind und auch Interesse haben, dass da die richtigen Assets verkauft werden oder eben auch nicht. Und dann hat man natürlich auch noch die Gründer, ne? Darf man nicht vergessen. Ne? Die sind auch noch mit am Boot irgendwo, weil die müssen dem auch zustimmen, dass das sozusagen übertragen wird. Das ist vergleichsweise die kleinste Komponente, aber auch nicht ganz zu vernachlässigen. Und so gesehen ist das ein Prozess, der durchaus aufwendig ist und vor allem, den man auch in einer gewissen Zeit abspulen muss, weil die größte Gefahr in diesen Prozessen ist ja, dass das lang dauert und dann das eine Asset nach unten geht, das andere Asset nach oben geht und plötzlich ist man eigentlich mit am Anfang.
Jeder ein neues Pricing machen, ja, genau.
Also das ist schon aufwendig, aber da haben wir jetzt, glaube ich, viel Muscle Memory aufgebaut, wie das funktioniert.
Ja, extrem spannend. Auf die Gründe komme ich dann später auch noch kurz. Vielleicht zu den LPs. Ich meine, das ist ja, Kommunikation ist ja da ein Schlüsselelement. Und die bestehenden LPs, als ihr denen gesagt habt, hey, wir legen einen Continuation Fund auf, gab es da Widerstände oder Skepsis? Also waren alle happy, hey, es kommt Liquidität? Und wie seid ihr da mit den positiven und negativen Nachrichten umgegangen?
Ein bisschen beides. Also gerade aus diesen älteren Vintages in Österreich, das waren in der ganz, ganz großen, überwiegenden Anzahl private Investoren, Family Offices, aber auch ganz viele, viele private LPs, die damals uns unterstützt haben, denen wir auch sehr dankbar sind. Die sind jetzt diese Fonds, der Hauptfonds, der da verwendet wurde, ist Binvest 2, das ist 2015 aufgelegt worden. Das heißt, das ist jetzt schon, wir nähern uns dem 10-Jahrestag sozusagen. Und insofern war da schon auch ein Druck und ein Wunsch, Liquidität zu erzeugen, ganz klar. Das ist genau das Problem, das alle Early Stage Funds in Europa haben. Und natürlich gab es auch die Sorge, dass wir unsere sozusagen Perlen zu früh verkaufen. Und da gab es auch unterschiedliche Meinungen. Natürlich hat niemand von diesen LPs und wir auch nicht so einen Prozess vorgemacht. Also jeder fängt da quasi von null an. Gott sei Dank haben wir ein gutes Vertrauensverhältnis mit unseren LPs und konnten da eigentlich sehr gut, sehr nahe auch mit unseren Gegenübern da kommunizieren. Und es war eigentlich ein smoother Prozess und wir hatten da keine wirklichen Probleme. Aber es war viel Erklärungsaufwand. Es war natürlich auch gerade weil dieser Prozess doch länger gedauert hat, und sich damit auch das Portfolio dann nochmal verschoben hat, musste man dann immer wieder zurück, musste immer wieder neue Approvals holen. Das ist schon aufwendig. Aber es war okay. Es war, letztlich war die Freude, dass man da jetzt doch signifikant Liquidität zurückspielt, hat deutlich überwogen und der Preis war in Ordnung für alle, ja.
Ja, das ist ja perfekt, wenn das so funktioniert. Du hast gesagt, in LPs, in den Fonds, die verkauft haben, vor allem private Family Offices, im Secondary, beziehungsweise im Continuation Fund, da kommen ja vielfach auch ein bisschen andere Investoren, auch Secondary Investoren mit ins Cap Table. Ihr habt Molten und Acurio Ventures mit dabei, also Anchors habe ich da gesehen. Und ja, wie unterscheiden sich diese eigentlich von den klassischen LPs? Habt ihr dann auch noch quasi ein paar von den alten LPs reingebundelt oder wie habt ihr das gemacht?
Das haben wir, ja, allerdings zu geringem Ausmaß. Man muss natürlich sagen, dass der steuerliche Abrieb gerade in Österreich relativ hoch ist. Also man muss ja das sozusagen die Proceeds versteuern und kann dann nur den Netto-Proceed wieder reinvestieren. Damit ist das jetzt aus der Perspektive zumindest nicht wahnsinnig attraktiv. Aber es haben einige gemacht. Aber wie gesagt, das waren gerade die alten Fonds, haben eben über 90% privates Kapital und da ist eben auch der Verhandlungshorizont anders als bei den großen institutionellen Für Speedinvest insgesamt war das jetzt keine große Neuerung, weil wir ja inzwischen sehr, sehr viel große institutionelle LPs haben und somit war Molten ist ein existierender LP, auch Acurio kennen wir sehr, sehr gut. Also da war jetzt für uns kein Heavy Lifting von der Seite. Aber ja, die haben natürlich andere Zugänge, die haben ihre eigenen IRR-Berechnungen und da gehen ja viele, viele Privatinvestoren ganz anders an die Sache ran natürlich.
Ja, noch ein bisschen mehr Bauchgefühl und Abseite Wünsche und in neue Technologien investieren als das reine
Finanzen. Genau, und natürlich, es ist ja auch, also ganz, ganz wichtig ist, dass man darstellen kann, und das können wir Gott sei Dank, dass die Fonds sozusagen noch immer genug Upside haben, weil es nützt uns ja gar nichts, wenn wir einen schönen DPI produzieren, aber dann der Fonds eigentlich stecken bleibt sozusagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, nicht alles zu verkaufen. Also wir haben von den wichtigen Assets eigentlich nie mehr als 50% verkauft, haben noch viele Cases, Assets im Portfolio, die viel, viel Upside haben. Und in dieser Balanceakt ist ja eigentlich einer, der aber auch natürlich für uns als GPs, wir leben vom Carry, ganz, ganz essentiell ist, weil das wollen wir natürlich auch nicht, ne? dass man dann sozusagen, dass die Rechnung am Ende präsentiert wird,
ja. Ja, den Carry, den wollen wir nicht auf der Straße liegen lassen. Du hast vorhin auch noch die Steuern angesprochen. Wir beleuchten immer auch ein bisschen so Europa versus US in unserem Podcast. Gibt es irgendwelche regulatorische oder strukturelle Hürden in Europa, die jetzt den Aufbau des Continuation Funds schwieriger gemacht haben, als es ja in den USA gewesen wäre?
Gut, wir haben natürlich grundsätzlich ein aufwendiges regulatorisches Regime, so auch keine Frage. Wir sind voll reguliert in Österreich. Also wir sind einer der wenigen konzessionierten Lizenzträger nach AFMG in Europa. Damit haben wir schon sehr strenge Auflagen, aber die haben wir sowieso als Speedinvest. Nicht? Insofern ist der Continuation Fund jetzt nicht anders. Das andere, wir haben eigentlich unser klassisches Template einer österreichischen KG verwendet, das haben wir wirklich schon dutzende Mal gemacht und wissen, wie das funktioniert. Insofern war das kein besonders großes Heavy Lifting. Das war eigentlich auch für die Käufer also kein Problem. Ja, also insofern würde ich sagen, ist der Continuation Fund jetzt nicht anders als andere Fonds in Europa, dass das natürlich alles schneller und einfacher gehen könnte, ist klar. Ja.
Das wünschen wir uns alle immer bei der Strukturierung. Das ist aber halt auch nicht einfach ganz so einfach. Eben, ist gerade den Ball zurückgespielt. Die nächste Frage, den Teamressourcen, den Prozess, den Fonds zu planen, zu strukturieren und auch die Verhandlungen zu treiben. Das bindet ja extrem viel Managementkapazität, wie du auch gerade gesagt hast. Wie habt ihr wenn diesen Prozess sichergestellt, dass das operative Geschäft, also neue Investments, die Portfoliobetreuung etc. nicht darunter leidet?
Ja, wir haben 2022 die Entscheidung getroffen, dafür ein eigenes Team aufzubauen. Das war eigentlich eine bold decision, würde ich sagen, die sich aber dann eigentlich sehr als richtig ausgezeichnet hat, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, wie du sagst, es ist natürlich sehr aufwendig und es ist tatsächlich ein Fulltime-Job in dieser Phase, die doch über ein Jahr gedauert hat. Zweitens, es sind die Interessen auch intern gar nicht. Also das ist schon gut, jemanden zu haben, der voll auf der Seite des Continuation Funds sitzt und den zumachen will, weil viele Partner, Investment Manager natürlich eigene Perspektiven auf das Asset haben. Und hätten wir die Entscheidung den einzelnen Partnern überlassen, ob und wie viel man von diesen Assets verkauft, wären wir nicht zu einem Ergebnis gekommen. Also brauchst schon dieses Gegengewicht. Das kann jetzt natürlich, das kann ich machen. Oder das kann ein anderer Managing-Partner machen, aber es ist auch gut, wenn man einen hat, der das wirklich treibt. Und wir sehen das ja nicht als One-Off, wir sehen das eigentlich als kontinuierlichen Teil unserer Strategie und insofern ist da so ein kleines, schlankes, sozusagen Tiger-Team, das sich auf DPI konzentriert und Secondaries und solche Wege für unsere Skalierung schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Ja, du kommst gerade auf die nächste Frage vorgreifend dazu eben. Sagst du, das ist eine langfristige Strategie für euch, dass ihr quasi jetzt alle Jahre oder paar Jahre einen Continuation Fund auflegt, eben gerade mit dem Team, das vielleicht ein bisschen eine andere Brille auf hat, mehr eine M&A-Brille als jetzt der Venture-Investor, der ja da maximaler Return produzieren will.
Es ist wirklich eine andere Brille. Es ist, also gerade wenn man Pre-Seed macht wie wir, dann sind das ja Profile, die ganz bewusst nicht Investmentbanker geworden sind. Nicht? Die wollten auch das bewusst nicht werden. Und das ist auch gut so, die sollen das auch nicht sein. Sondern die sollen eben mit allem, was sie haben, für ihre Gründer, Gründerinnen brennen und eben diese diese spezifische Nase entwickeln, Pattern Recognition, wie man die besten Early-Stage-Deals findet, während eben das schon ganz, ganz klar eine Finanztransaktion ist, die wirklich auch sozusagen nach diesen Regeln funktioniert. Und das sind andere Profile, das sind andere auch Persönlichkeiten. Und ich glaube, gerade wenn man als Pre-Seed-Seed-Fonds, wenn das unser Kern ist, und das ist der Kern von Speedinvest, dann wird man immer wieder Phasen haben, wie jetzt gerade, wo viele, viele Jahre Liquidität schwierig ist. Und dann wird es wieder Phasen geben, ein, zwei Jahre in der Regel, wo es ganz, ganz viel Liquidität gibt. Dann ist leicht, aber wir müssen uns eigentlich ein Setup aufbauen, das für auch diese 10 Jahre durchgeht, wo es viele Jahre nicht leicht sein wird. Und da ist dieses Team, glaube ich, richtig aufgesetzt. Und da proaktiv DPI zu managen, dass man sozusagen sicherstellt, dass alle Fonds zumindest in einem gewissen Korridor an DPI-Performance sind, die ansprechend ist. Das ist schon eine, das gibt auch ein Gefühl der Sicherheit, weil das ist ja ein Venture, so schön dieses Geschäft ist, aber diese komplette Abhängigkeit von Dritten Richtung Exit ist schon painful. Ne? Wenn man da ein bisschen sich emanzipieren kann über solche Wege, ist es wichtig,
ja. Ja, extrem. Und wir sehen das ja auch im Fundraising immer wieder, die LPs, die lechzen förmlich nach Liquidität und sagen, hey, ja, ich bin in 12 Fonds investiert, möchte gerne eigentlich das Portfolio weiter aufbauen, aber aktuell ist einfach Flaute an Returns und dementsprechend, ich bin voll alloziert und eigentlich schon 2 Jahre am Überallozieren. Jetzt ist einfach mal ein bisschen Pause, ja, kleinere Tickets.
Obwohl die privaten Investoren, die natürlich einfach nicht bereit sind, 15 Jahre zu warten, die brauchen es. Und bei den institutionellen Investoren ist es eigentlich eine gute Art und Weise, sich auch zu differenzieren. Weil es gibt ganz viele Fonds out there, die wunderbare Paper-Performance haben, aber wenige, die es schaffen, sozusagen, das in die DPI rechtzeitig zu übersetzen. Man kann manchmal Glück haben durch einen schnellen Exit oder ein huge Secondary, aber das kontinuierlich über viele Fonds zu demonstrieren, ist ein echter, eine der wenigen Möglichkeiten, sich auch im institutionellen Rat Race out there zu differenzieren. Das war so ein bisschen auch einer der Gründe, warum wir da jetzt viel Zeit und Geld investiert haben mit diesem Prozess.
Ich habe auch gerade um euch im Wettbewerb fürs LP Capital ganz nach oben zu bringen, wenn da die Returns stimmen und DPI nachgewiesen ist, ist natürlich extrem Vorteil. Lass uns noch kurz auf die Gründer, die jetzt in den Continuation Fund überführt werden, sprechen. Was bedeutet das für Gründer im Portfolio, wenn sie plötzlich in einen Continuation Fund abgelegt werden? Fühlt sich das jetzt eher wie ein Vertrauensbeweis an oder gibt es da auch Ängste, dass sie eher feststecken?
Ehrlich gesagt, weder noch. Es ist für Gründer eigentlich einmal, hat es wahnsinnig wenig Auswirkung, aber kurzfristig, weil es ändert sich ja aus Gründerperspektive de facto nichts. Also es bleibt weiterhin die gleiche Person im Board, es bleibt, wenn man noch im Board ist, ist die gleiche Person als Investmentmanager das Gegenüber. Es sind auch die Interessen weiterhin so, dass man dieses Unternehmen massiv, dass man alles tun wird, um dieses Unternehmen zu unterstützen. Es gibt einen kleinen, würde ich sagen mal, positiven Effekt für Gründer, dass sie nicht Sorge haben müssen, dass ein Fonds verkaufen muss oder extrem darauf drückt, einen schnellen Exit zu produzieren. Aber in der Regel ist ein Seed-Fonds wie wir auch jetzt von der Cap-Table-Position überhaupt nicht aufgestellt, irgend sowas zu triggern. Also wenn man als Seed-Fonds dilutiert man da mehrere Runden, das heißt man in der Regel unter 10%. Also da würde man jetzt ja keine großen Sorgen auslösen bei den Gründern. Es ist eher so, es ist ein gewisses administratives Overhead, den wo sie uns unterstützen müssen bei diesen Share Transfers. Aber ansonsten ist es eben eine und ein Gründer, der ein bisschen sozusagen da auch sich hineinversetzt, der sieht diesen positiven Effekt, dass man da eigentlich dann 5 Jahre mehr Zeit hat. Aber es ist eigentlich für die Gründer eher ein Non-Issue, würde ich mal sagen, die haben andere Sorgen.
Ja, genau. Die wollen ja auch darauf hinarbeiten, dass sie irgendwann mal die Firma verkaufen wollen und ein bisschen mehr Luft.
Das ist, genau, ist ja so. Wichtig ist in der Kommunikation, das würde ich vielleicht noch erwähnen. Also in der Kommunikation ist natürlich heikel. Also natürlich ist letztendlich irgendeine Art von Discount Teil dieser Finanztransaktion, den Da ist natürlich wichtig, dass das wirklich höchst vertraulich bleibt und dass da ein gemeinsames Stillschweigen vereinbart wird. Aber das ist auch völlig verständlich und haben wir bis jetzt keine Probleme damit gehabt.
Ja, super. Vielleicht noch eine letzte Frage, Lerneffekte. Wenn du heute zurückschaust, was waren die wichtigsten Learnings aus diesem ersten Continuation Fund und das würdet ihr heute oder bei den nächsten Mal anders machen?
Ja, viele Lerneffekte. Also die Gefahr der Zeitachse ist schon enorm. Also wirklich zu versuchen, diesen Prozess, wie es irgendwie geht, so schnell wie möglich über die Beine zu bringen, weil ja das Risiko, dass es eben Ausschläge der einen oder anderen Richtung meiner Portfolio gibt, enorm hoch ist und dann alles eigentlich enorm wieder, mal wirklich wieder von Null anfängt. Das ist schon wirklich painful gewesen. Ist das planbar nur bedingt, aber da noch einmal stärker auf die Zeitachse zu schauen und was das auch wiederum heißt, eine gute Due Diligence auf mögliche Partner auf der anderen Seite zu machen. Also wir hatten persönlich viel Zeit verloren, weil wir mit möglichen Cornerstone LPs im Gespräch waren, die dann eigentlich ihre Fonds noch gar nicht beieinander gehabt haben, zum Beispiel. Und damit war also da sozusagen leere Kilometer sich zu ersparen, das hätte uns geholfen. Die interne Kommunikation noch einmal mehr zu priorisieren, auch Richtung LPs natürlich, da zu überkommunizieren, ist enorm wichtig und letztlich auch die Datenlage bei den Portfoliounternehmen so zu haben, dass man diese Entscheidungen auch schnell treffen kann und gut treffen kann. Das ist auch gar nicht immer so einfach, weil das ja, wie wir wissen, nicht die Top-Priorität der Gründer ist, uns damit mit Unterlagen zu versorgen. Aber und diese, ich würde schon sagen, auch die interne Dynamik im Team würde ich auch nicht unterschätzen. Das ist auch etwas, wo man sehr schnell am Anfang versuchen muss, Klarheit und Alignment zu schaffen. Das haben wir eh gut gemacht, aber da war sicher auch einiges an Lernkurve noch da.
Ja. Ja, spannend. Ja, hey, Oliver, vielen, vielen Dank, dass du da diese Insights mit uns geteilt hast auf Burnrate. Das ist extrem spannend und extrem wertvoll für die ganze europäische Szene, was ihr da macht. Und auch, dass ihr so frei das Know-how teilt. Das ist genau das, was wir mit Burnrate machen. Vielen Dank für deine Teilnahme.
Ja, danke für die Einladung. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das, da müssen wir alle noch viel lernen in Europa. Da ist wie immer die US-Venture-Szene uns ein paar Jahre voraus, aber das müssen wir alle, das sind Teil des Jobs, ja, und Teil der VC, der Job-Description, würde ich mal sagen. Ja.
Schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Oliver.
Alles klar. Danke dir. Schönen Tag noch.
Kommen wir zur Hörfrage. Und zwar von Ralf, er ist Investor und möchte wissen, was soll eigentlich ein Startup-CEO verdienen? Eine Frage, die aktuell kaum sein könnte. Zum dritten Mal in Folge hat der schwedische VC Creandum einen Gehaltsreport veröffentlicht, Founder Compensation 3.0. Darin wurden 668 Gründerinnen und Gründer in Europa befragt, der Großteil aus dem Dachraum und UK, überwiegend männlich und im B2B-SaaS-Bereich aktiv. Und es gibt zwei News, gute News. Erstens, Gründerinnen und Gründer haben sich 2024 nach zwei eher mageren Jahren wieder mehr Gehalt ausbezahlt. Zweitens, auch die Boni sind gestiegen. Spannend ist auch der Blick auf die Phasen. Bootstrap-Founder haben ihre Gehälter im Median verdoppelt und Gründer in Series B Startups kamen inklusive Boni auf knapp 200.000 Euro. Beim Median lag das CEO-Gehalt insgesamt bei rund 100.000 Euro, wobei CPOs mit 116.000 Euro im Schnitt sogar leicht höher lagen, getrieben durch die Nachfrage nach KI-Kompetenzen, CPOs, Chief Product Officers. Ja, also viele spannende Insights hier und zentrale Frage für uns, was bedeutet das für den CEO eines Startups? Lass uns das mal auseinandernehmen.
Ja, starten wir doch mal mit den wichtigsten Erkenntnissen, die wir aus den langen Jahren im Startup-Investment-Bereich haben. Es gibt kein Patentrezept für CEO-Löhne. Die Gehälter, die hängen extrem von verschiedenen Faktoren ab. Das ist A, natürlich die Phase, das hast du schon erwähnt, das ist ein Pre-Seed, Seed, Series A, B, C Unternehmen, das ist auch vom Sektor abhängig, wo sind sie tätig, ist es eher ein KI-Startup, das schnell wächst, das ist eher ein Industrial Deep Tech Company, die irgendwelche Materialien neu aufbaut, dann ist auch der Standort extrem wichtig, es ist in Zürich, Berlin, Bern, Lausanne, Madrid, das hat auch einen sehr großen Einfluss und natürlich nicht zuletzt auch die Lebensumstände des Gründerteams oder des CEOs. Hat er Familie, ist es in dem Sinn Single 22-Year-Old, was hat er für Kosten, die er ständig abzahlen muss oder bezahlen muss. Aber was der Artikel von Creandum, also der Bericht von Creandum klar zeigt, ist, die Zeit der extremen Sparrunden, wo man den Gürtel sehr eng schnallen muss, die scheint wirklich vorbei zu sein und die Gehälter stabilisieren sich wieder etwas.
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, man muss auch unterscheiden, ob ein CEO Gründer ist oder nicht. Also hat ein CEO überhaupt Aktien, Gründeraktien oder nicht? Oder ich meine, das ist mal schon mal ein Riesenunterschied. Also wenn man jetzt sieht, CEO ist einfach Angestellter oder Angestellte und hat keine Aktien oder vielleicht ein paar Phantom-Shares, dann ist die Situation nicht eine ganz andere, oder? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es um Founder-Gehälter geht, da bin ich einfach ganz klar der Meinung, dass es am Anfang kaum Lohn gibt. Dass man vielleicht sich ein bisschen Lohn ausschüttet, ausbezahlt, ist ja klar. Ich meine, vor allem, wenn man jetzt angenommen noch eine Familie hat, ich meine, in Zürich ist man nicht überlebensfähig mit 3.000 Stutz. Das reicht einfach nicht. Auch nicht irgendwo in der Aglo. Das reicht einfach nirgends hin, oder? Das heißt, dort stelle ich dann oft die Frage, ja, wie machst du das überhaupt, oder? Weil es kann nicht sein, dass bevor du eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen hast, eine erste, die irgendwie 80 bis 120.000 Franken ausbezahlt, so wie das eben hier gezeigt wird in der Studie, genau für diese Seed, Pre-Seed Seed Startups, 80 bis 120.000 im Median. Das ist schon wahnsinnig viel, finde ich, oder? Und deshalb, ich glaube, das ist ein wichtiger Einschub, dass man einfach sagt, man muss unterscheiden, ist es nur ein CEO, der angestellt ist, oder ist es ein CEO, der auch Founder war und eben Stammaktien hat? Und wenn man Stammaktien hat, ganz ehrlich, dann finde ich auch, muss man in der Lage sein, weniger Lohn zu nehmen, oder? Das ist einfach so. Das ist einfach part of the game.
Ja, absolut. Ich meine, da hat man ja die große Upside beim Exit. Man verkauft ja auch die Vision und nicht den aktuellen Lebensstandard, sondern die Zukunft, und für das arbeitet man extrem hart. Und da ist es klar, dass es je nach Phase dann auch ein bisschen mehr Luft nach oben gibt für den Lohn, wenn man eine erfolgreiche Series A oder Series B abschließt und x Millionen für das Startup in dem Sinne an Investmentkapital finden konnte. Da kann man auch sagen, ja, hey, das wird langsam nicht mehr nur ein Projekt, sondern es ist langsam ein Unternehmen. Man hat 1 Million, 2 Millionen ARR, und das sind eben dann auch irgendwas 130 bis 160.000 Franken, würde ich jetzt schon sagen. Okay, wenn man sich das auszahlt. Das darf für mich auch nicht übertrieben sein. Also 200.000, das ist dann schon ein Riesenlohn, gerade wenn es ein Gründer ist. Ich meine, die Upside ist, die soll immer noch gegen vorne sein. Und ich bin da eher ein Fan von ein bisschen einem Secondary, einem kleinen, wo man halt eben Aktien verkauft und jemand anderem die Upside abtritt, als dass man jetzt da viel Geld als Lohn aus der Firma rauszieht.
Ja, genau. Also ich habe so ein bisschen meine Faustregel, und die besagt eigentlich, dass für Seed Startups CEO, der keine Aktien hat, das geht bis maximal, wirklich maximal 120.000. Und dann cutte ich quasi den Lohn deines Gründers, der substanziell Aktien hat, um 50%. Also Seed Startups, Gründer mit einem hohen Anteil an Aktien, 50.000, 60.000 ist okay. So, dann ist wirklich so, oder kann man entsprechend hochrechnen, also extrapolieren, dann kommt eine Series A vielleicht, eine nächste Finanzierungsrunde, das heißt, die Firma kommt wieder an Geld und das Geld ist ja bei den Leuten auch gut investiert. Also ich habe auch schon Series A Startups gesehen, wo der CEO um die 150.000 verdient, finde ich persönlich auch okay, wenn es wirklich ein Fachmann, eine Fachfrau ist, die wirklich rauskommt, okay, aber dann wieder durch zwei gerechnet für den Founder, der viele eigene Aktien hat, sieht man vielleicht dann bei 75.000, was ja schon mal nicht so schlecht ist, oder? Und dann kann man quasi Runde für Runde weitergehen, wenn man dann bei Series B ist, okay, dann ist man wahrscheinlich dann noch bei 200.000 und so weiter und so fort. Und wenn dann eine Firma vielleicht noch 2 Jahre, 3 Jahre vor Exit ist, finde ich dann das auch okay, dann wird es ja auch namhaft ARR schreiben. Und da komme ich zu einem wichtigen Punkt. Ich würde eben, das ist für mich total comp, diese Zahlen. Oder dass es gibt dann ein Fixgehalt und es gibt auch noch Bonus. Und das Bonus gleich Short-Term Incentive, sprich, das ist die jährliche zusätzliche Ausschüttung und die bemisst sich an den persönlichen Zielen. Oder? Also ich mache es eigentlich immer so, es gibt ein Fixgehalt und dann gibt es den STI, also Short-Term Incentive, basierend auf den persönlichen Zielen. Und dort, wenn man normal Zielerreichung hat, bekommt man dort nochmal etwas obendrauf, dass man eben auf diese Summe, die ich vorhin genannt habe, auch kommt. Und dann gibt es noch den Long-Term Incentive. Und das ist eben, dann sind die Aktien. Für Gründer sind das die eigenen Gründeraktien. Für CEOs, die später dazukommen, sind das eben dann die Mitarbeiteraktien. Man muss nicht sehen, dass dort das Steuerregime sehr hart ist. Also man muss das immer noch rulen. Also wenn du jetzt als CEO dazukommst, in einem späteren Jahr, dreijährig zum Beispiel das Startup, kannst du dich zwar Co-Founder nennen, Late Co-Founder, aber heißt noch lange nicht, dass die Steuerbehörden das im Exit-Fall tatsächlich akzeptieren. Also deshalb muss man das rulen, dass man muss zu den Steuerbehörden gehen und sagen, hey, hier haben wir Frau ABC, die kam dazu und die möchte Late Co-Founder-Kondition haben beim Exit, da muss die Steuerbehörde das entsprechend gutheißen. Oder? Jetzt kann man sagen, man sagt gar nichts, man hofft dann einfach beim Exit, dass sie es nicht merken. Hier meine Erfahrung, sie merken sowieso, das ist so ein Klassiker für die Steuerbehörden. Wenn sie Exit sehen, schauen sie das ganz genau an und wenn sie dann sehen, dass eben diese Gründerin, diese Late Co-Founder 3 Jahre nach Gründung dazu gestoßen ist, dann ist es eben dann nicht steuerfreie Kapitalgewinn, sondern dann ist es vielleicht ein Mix oder wie auch immer. Aber es lohnt sich hier, also man hat dann Angst, ein Ruling zu machen, weil man eben das Gefühl hat, man weckt schlafende Hunde. Das ist Käse. Also ich, wenn man das machen will, dann soll man immer dieses Steuerruling machen und dann weiß man auch, ob es eben Hand und Fuß hat und funktioniert oder nicht. Und wenn es halt nicht funktioniert, muss man sich andere Maßnahmen überlegen. Also das Ganze ist schon heimtückisch, muss ich sagen. Und deshalb, es lohnt sich, das hier ganz genau anzuschauen, oder? Aber eben Löhne, dort bin ich halt auch sehr, sehr skeptisch. Ich finde, jede Person, die gründet, die weiß, dass man keine hohen Löhne hat. Zweitens, jeder CEO, der zu einem Startup geht, weiß, dass man nicht reich wird als Startup-CEO. Das ist einfach eine falsche Annahme. Ich würde in jedem Fall auch CEOs, die nicht Gründer sind, halt ein gutes Paket geben, damit er oder sie eben langfristig von den Wertsteigerungen profitieren soll.
Ja, genau. Der Steuerfiskus, der sagt ganz klar, nicht wissen schützt nicht. Und es wissen ja alle, dass etwas auf sie zukommen könnte. Und wenn sie es nicht abklären, dann sind sie effektiv dann ja auch ein bisschen selber schuld, wenn sie das nicht berücksichtigt haben, dass sie den Deal gemacht haben. Es wäre eben schon noch wichtig, Sicherheit versus Incentive. Ich meine, dieses Feld, das Spannungsfeld muss man akzeptieren und auch aus Gründersicht. Ich finde es gut, wie du es gesagt hast, Max. Du nimmst da die Hürde, wie viel Equity das der Gründer hat. Das ist so das Verhältnis gegenüber dem Marktlohn, wie man das dann abziehen kann. Ich meine, wenn es natürlich jetzt ein Startup vielleicht nicht im klassischen Venture-Bereich ist, das quasi 5 Millionen in der Pre-Seed abruft als Bewertung, sondern eben ja nur eine oder zwei und sich dann extrem stark verwässern lässt schon zu Anfang, dann bin ich auch der Meinung, ja, da muss man das eben auch wieder mit ein bisschen einem höheren Lohn ausgleichen und da ein bisschen mehr auszahlen, weil sie eben nicht mehr die gleiche Upside haben am Schluss, sondern viel von der Upside gegen einen höheren Lohn den Investoren abgetreten haben.
Genau. Ja, spannendes Thema. Wenn euch das interessiert, wir sind gerne bereit, uns mit euch auszutauschen. Die Frage kommt immer wieder. Wir hoffen, Ralf, wir konnten die Frage in deinem Sinne beantworten. Kommen wir zu den Deals der Woche. Diesmal ist es wieder eine normale Woche und wir gehen kurz auf die Deals der letzten Woche ein. Ich glaube, Guy, nächstes Mal haben wir dann einen Rückblick auf den September, gell? Die nächste Folge.
Deal of the Month, genau.
Deal of the Month, genau. Das heißt, nächste Woche Deal of the Month Folge. Schaut da unbedingt rein. Was jetzt in diesem Fall machen wir einfach einen normalen Rückblick auf die Deals der letzten Woche, Guy.
Ja, letzte Woche wurden rund 73 Millionen Schweizer Franken in 8 Finanzierungsrunden investiert und 2 Exits verkündet. Zudem wurden mehrere Fit- und Venture-Kick-Grants sowie Startup-Preise vergeben. Vielleicht wie jede Woche gibt es zu berücksichtigen, diese Zahlen, die wir im Podcast kommunizieren, die sind von Redaktionsschluss zu Redaktionsschluss und nicht von Freitag zu Freitag, beziehungsweise Montag zu Montag, wie wir das in unserem LinkedIn-Post machen. Da haben mich einige von euch schon darauf angesprochen. Da haben wir halt ein bisschen eine Verzerrung, weil wir am Donnerstagabend oder manchmal am Mittwochabend aufnehmen.
Aus Lausanne kommt ein Deep Tech Knaller Deal der Woche, und zwar Corinthians hat in einer Series A Runde 24 Millionen Dollar eingesammelt. Mit dem Kapital will das Startup seine mikrofluidische Chip-Kühltechnologie in die Massenproduktion bringen. Eine Lösung, die eines der zentralen Bottlenecks von KI-Systemen adressiert, eben die Kühlung immer leistungsstärkerer Chips.
Ja, erst diese Woche hat Microsoft gemeinsam mit Corinthians eine bahnbrechende 3x, also dreifach Kühlleistung vorgestellt, direkt im Chip integriert. Damit gelingt es, die Hitzeentwicklung dreimal effizienter abzuführen als mit heutigen High-End-Technologien. Für Hyperscaler und KI-Cluster ist das natürlich ein massiver Sprung nach vorne.
Ja, die Runde wurde angeführt von Blue Yard Capital mit Beteiligungen von Founderfonds, Celsius Industries, XX Ventures und weiteren Investoren. Gleichzeitig verstärkt sich das Board prominent. Lee Putan, Chairman von Walden International und heutiger Intel CEO, steigt als Investor und Director ein. Ebenso Jeff Lyon, Ex-CEO von CoolIT.
Ja, Corinthians basiert auf Forschung der EPFL und wurde von Remco Van Erp, Sam Harrison und Alison Mattioli, dem Professor, gegründet. Das Unternehmen hat bereits über 10.000 Kühlsysteme produziert, die heute auch schon in Rechenzentren auf führenden KI-Chips laufen. Mit den frischen 24 Millionen Dollar will das Team nun massiv skalieren, neue Büros in den USA eröffnen und seine Technologie global ausrollen.
Genau, von der EPFL zu Retia und diesmal ein Cleantech-Deal. Das Retia-Spin-off Fenex hat in seiner Series A-Finanzierungsrunde 8,2 Millionen Franken eingesammelt. Mit dem frischen Kapital will das Startup seine nachhaltige Dämmstofftechnologie industrialisieren und neue Produktlinien lancieren.
Ja, Fenex entwickelt eine mineralische Schaumtechnologie, die herkömmliche Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Styropor ersetzen soll. Die Panels bestehen zu rund 98% aus Luft, sind nicht brennbar, leistungsstark, zirkulär hergestellt und gleichzeitig kostengünstig. Also eigentlich genau das, wonach der Markt schon lange schreit.
Angeführt wurde die Runde von Supernova Invest und Move Energy mit Beteiligung von der ZKB, Simsa, 4C Ventures, Ambilify Earth sowie mehreren Schweizer und französischen Family Offices.
Ja, mit dem Kapital will Fenex nun die erste industrielle Produktionslinie aufbauen. Der Start ist Ende 2025 geplant. Damit legt Fenex die Basis für internationales Wachstum und will den Bausektor mit klimafreundlicher Dämmung endlich ausrüsten.
Dann mit ARK betritt ein neues Deep Tech Startup aus Zürich die Bühne der Logistik und das gleich mit einem starken Auftakt. In eine Pre-Seed-Runde hat das Unternehmen 3,8 Millionen Dollar eingesammelt und seine KI-gestützte Plattform für Dispatching und strategische Simulationen international auszurollen.
Ja, das Besondere: ARK vereint ein hochpräzises Optimierungs-Engine mit Language AI zu einem sogenannten Hybrid Brain. Damit kann die Software die Realität auf der Straße, Staus, Ausfälle oder spontane Kundenanfragen automatisch neu berechnen und den Disponenten gleichzeitig verständlich erklären, warum welche Entscheidungen getroffen wurden und sie anders fahren sollen. Erste Pilotpartner berichten bereits von über 15% Einsparungen bei Flottenkosten und einer wesentlichen Reduktion des manuellen Planungsaufwands.
Gegründet wurde ARK vor wenigen Monaten von Antonia Unger und Mert Erkul. Obwohl erst 14 Wochen am Markt, das ist nicht lange, hat das Startup schon gezeigt, dass es alltägliche Logistikentscheidungen automatisieren und gleichzeitig hunderte von What-If-Simulationen in Minuten umsetzen kann. Ein echter Game-Changer für eine Branche, die oft noch in Excel und Telefondaten funktioniert.
Ja, die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Founderful mit Beteiligung von Merantix Capital. Mit dem frischen Kapital will ARK nun das Engineering-Team und Forschungsteam ausbauen, die Software mit den Pilotkunden weiterentwickeln und anschließend auf neue Sektoren wie Field Services und industrielle Versorgungsketten expandieren.
Aus Zürich kommt ein spannender Seed-Deal. Das 2023 gegründete Startup A-Metal hat über 2,1 Millionen Franken eingesammelt, um seine kompakte 3D-Drucklösung für Metalle in die Breite zu bringen.
Das Unternehmen will additive Fertigung für kleine und mittlere Betriebe zugänglich machen, mit einem erschwinglichen, sicheren und einfach zu bedienbaren Drucker, also 3D-Drucker, der dank Kapselsystem für Pulver Handhabung auch in bestehenden Werkstätten eingesetzt werden kann. Erste Kunden wie Swiss Ortholab nutzen die Technologie bereits.
Angeführt wurde die Runde von Qubit Capital. Beteiligt sind außerdem die ZKB, Kickfund, CatFem, Swiss Ortholab sowie mehrere Business Angels.
Ja, und mit dem Kapital will A-Metal jetzt die Industrialisierung starten, sein Team ausbauen und den Schritt in die skalierbare Produktion machen.
Dann last but not least, frisches Kapital für die Energiewende im Gebäudesektor. Das Zürcher PropTech-Startup Vaibu hat in einer Finanzierungsrunde 3,3 Millionen Euro eingesammelt.
Ja, im 2020 gegründet hat Vaibu eine KI-gestützte Cloud-Lösung entwickelt, die sich einfach in bestehende Gebäudeautomationen integrieren lässt und bereits in über 100 Gebäuden durchschnittlich 27% Energie spart.
Angeführt wurde die Runde von Realize Ventures gemeinsam mit der ZKB, den Beststandesinvestoren HTGF und Swisscom Ventures.
Ja, mit dem Kapital will Vaibu nun den Schritt nach Deutschland wagen und seine Plattform vom reinen Energiemanagement-Tool hin zu einem umfassenden Gebäudemanagement-System weiterentwickeln.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem Wiese Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.